NDR Info. Themenabend.
Segen oder Fluch, der Streit um die Handelsabkommen CETA und TTIP. Darum geht es heute in unserem Themenabend auf NDR Info. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Der Streit geht quer durch die Politik und beschäftigt mittlerweile auch immer mehr Menschen auf der Straße. Was bringen die Freihandelsabkommen mit Kanada und den Vereinigten Staaten? Sichern sie Europas Platz in der Weltwirtschaft oder gefährden sie unsere rechtlichen, sozialen und ökologischen Standards? Fragen, die Regierungen spalten und die Parteien, die sie tragen, die über Wahlen und den Erfolg oder Misserfolg von Spitzenpolitikern entscheiden können. Deshalb wollen auch wir in der kommenden halben Stunde über CETA und TTIP und die Folgen diskutieren mit Experten, die wir in unsere Studios eingeladen haben. Nach 21 Uhr können dann auch Sie sich an der Diskussion beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, und uns gerne jetzt schon anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08000 441777. Oder machen Sie im Internet mit, Sie finden uns unter ndr.de/redezeit. Sie müssen dort das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns dann eine E-Mail schicken. Er hat lange unter den Genossen kämpfen müssen. Gestern Abend bekam SPD-Chef Sigmar Gabriel die Zustimmung von 2/3 der Delegierten seiner Partei für das Ja zu CETA, dem Freihandelsabkommen mit Kanada. Ein politischer Big Point, der Gabriel den Weg zur Kanzlerkandidatur ebnen dürfte. Ganz anders die Reaktion der Schwesterpartei in Österreich. Die SPÖ-Mitglieder verweigerten dem Abkommen in einer Mitgliederbefragung die Billigung zu rund 90%. Und an den bundesweiten Demonstrationen gegen CETA und TTIP am vergangenen Wochenende haben sich gleich mehrere hunderttausend Menschen beteiligt. Wie konnte ein so komplexes Thema derart in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses rücken? Und wo genau verlaufen die Konfliktlinien? Unser Brüsseler Korrespondent Andreas Meyer-Feist erklärt die wichtigsten Aspekte.
TTIP und CETA, zwei Kampfbegriffe in der europäischen Politik. Die EU-Kommission tut alles, um die Gemüter zu beruhigen, in einer äußerst kritischen Phase der Verhandlungen, denn es geht um alles oder nichts.
Why does Europe do these trade deals?
Warum macht Europa diese Handelsabkommen, fragt eine sanfte Stimme aus dem Off in einem Brüsseler Werbevideo.
Trade is all about jobs and growth.
Es geht um Handel, Jobs, Wachstum, für die EU-Kommission das Dreigestirn europäischen Wohlstands.
We've heard the rumors about imported chlorinated chicken.
Wir haben die Gerüchte gehört über importierte Chlorhühnchen und vieles andere.
All pure fantasy.
Alles pure Fantasie. Dass es den Kritikern ums berüchtigte Chlorhühnchen gar nicht mehr geht, scheint an den Brüsseler Werbetextern vorbeigegangen zu sein. Denjenigen, die TTIP nicht wollen, geht es inzwischen ums Prinzip. Und auch ehemalige Befürworter wollen umschwenken.
Wenn sich Ende September die Wirtschaftsminister der EU in Bratislava treffen, werde ich im Namen Frankreichs den Stopp der TTIP-Verhandlungen beantragen. Wir glauben, dass die Verhandlungen aufhören müssen und dass es keine Treffen zwischen den Verhandlungspartnern mehr geben muss.
Tönte Ende September Frankreichs ehemaliger Wirtschaftsminister Emmanuel Macron. Die neue Pariser Linie, TTIP darf nicht zur Belastung im Präsidentschaftswahlkampf werden. Zum Ärger der Kanzlerin in Berlin. Angela Merkel bleibt nämlich dabei.
Dass wir sehr wohl die Fortsetzung der Verhandlungen wollen.
Deutschland ja, Frankreich nein. Die Lage ist kompliziert. Es geht nicht nur um die Frage, ob Europa mit Amerika leichter Handel treiben kann, sondern auch mit Kanada. Die EU feilt an zwei Abkommen. Beide sind umstritten und beide werden oft in einem Atemzug genannt, obwohl sie verschieden sind. Das sogenannte CETA-Abkommen mit Kanada ist fertig und reif für die Unterschrift. TTIP noch längst nicht. In Kanada hat man alles getan, um die hohen sozialen und ökologischen EU-Standards einzuhalten. In Amerika hat sich noch zu wenig bewegt. In Kanada setzt man auf öffentliche Gerichte im transatlantischen Miteinander wie die EU. Amerika setzt auf private Schiedsgerichte, anders als die EU. Trotz aller Unterschiede kritisiert werden beide Abkommen fast unterschiedslos. In beiden Fällen sei der Einfluss von Konzernen zu groß, zu Lasten der Bürger und Kleinbetriebe, warnt Ska Keller aus der grünen EU-Fraktion.
Aus unserer Sicht muss die Gesamtbevölkerung im Vordergrund stehen und nicht die Profitinteressen einzelner Unternehmen. Das betrifft übrigens auch nur die Großen. Kleine Unternehmen können mit solchen Handelsabkommen auch kaum was anfangen.
Das sieht der Chef des Handelsausschusses im EU-Parlament ganz anders. Der SPD-Politiker Bernd Lange sagt, CETA muss kommen, TTIP wird kommen, wenn die Bedingungen stimmen.
Ich bin für einen fairen Handel, das heißt Wettbewerb basierend auf Qualität, auf Effizienz, nicht auf Sozial- und Umweltdumping.
Ob es dazu kommt, entscheidet sich schon bald.
Erläuterungen von Andreas Meyer-Feist. In einem Studio des Deutschlandfunk in Köln begrüße ich Galina Kolev. Sie ist Konjunkturforscherin beim Institut der Deutschen Wirtschaft, vielen besser bekannt unter dem Kürzel IW. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Frau Kolev, von Freihandel profitieren letztlich nur die großen Konzerne. Das ist eine der zentralen Botschaften der Globalisierungsgegner. Aus Ihrer Sicht, was hat der gemeine Europäer positiv von Abkommen wie TTIP und CETA?
Ja, es liegt in der Natur der Sache, dass Freihandelsabkommen als positive Effekte eine Intensivierung der Handelsbeziehung zwischen den beteiligten Ländern zur Folge haben. Das heißt, mehr Exporte, auch ein höheres Wirtschaftswachstum als Ergebnis von Freihandelsabkommen grundsätzlich. Und bei TTIP handelt es sich um ein Mammut-Freihandelsabkommen, was nicht nur Zölle als Handelshemmnisse abbauen soll, sondern auch darüber hinaus andere Handelshemmnisse, was noch mehr Wirtschaftswachstum bringen dürfte. Das sichert auch Arbeitsplätze. Auch, also schon heute sind in Deutschland rund ein Viertel der Arbeitsplätze direkt oder indirekt abhängig von dem Export. Insofern ist das schon eine wichtige Botschaft für den Arbeitsmarkt, auch wenn Freihandelsabkommen verabschiedet werden. Aus meiner Perspektive ist aber der Hauptaspekt oder der Hauptvorteil, der aus TTIP resultieren dürfte, die Tatsache, dass wir mit TTIP und auch mit CETA die Möglichkeit haben, als Europäer an der Ausgestaltung der Globalisierungsregeln der Zukunft mitzuwirken. Dass wir uns da einsetzen können für starke europäische Standards und Werte, die dann berücksichtigt werden für die Ausgestaltung des Globalisierungsprozesses. Und das merken wir auch zum Beispiel anhand von den Fortschritten, die im Rahmen von CETA erreicht wurden, dass zum Beispiel die so umstrittenen Investitionsschutzklausel reformiert werden können durch so einen Vertrag. Das ist nicht selbstverständlich und da haben wir schon ganz viel für die Zukunft getan.
Also abgesehen vom Arbeitsplatzargument, das Sie ja eben auch angeführt haben, kann man aber für, ich sag mal, den Durchschnittsbürger zunächst mal sofort keinen so positiven Aspekt erkennen. Der wäre dann eher indirekt, oder?
Es sind auch also nicht nur indirekte Effekte zu erwarten. Also zum einen führen Freihandelsabkommen zu geringeren Kosten, was auch bedeutet geringere Preise für die Verbraucher. Auf der anderen Seite ist aber dieses andere Argument, was ich am Ende genannt habe, glaube ich, auch aus der Perspektive des durchschnittlichen Verbrauchers in Deutschland sehr wichtig. Denn Deutschland als ein offenes Land, eine offene Volkswirtschaft lebt von dem Export zu einem großen Teil. Und die Regeln, die den Welthandel sozusagen mitbestimmen, sie sind auch für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft weiterhin von Bedeutung. Und wenn wir sie jetzt nicht gemeinsam mit Partnern, mit denen wir auch viele Werte gemeinsam haben, wenn wir sie nicht mit diesen Partnern mitbestimmen und für die Zukunft setzen, dann werden andere das tun. Und wir können uns als eine exportorientierte Volkswirtschaft nicht ausschließen von diesem Prozess. Und es wäre mir aus Verbraucherperspektive betrachtet lieber, wenn wir da mitwirken können und das nicht anderen überlassen.
Vielen Dank. Im Funkhaus Hannover des NDR sitzt Hanni Gramann. Schönen guten Abend.
Hallo,
guten Abend. Sie sind Mitglied im Koordinierungskreis des globalisierungskritischen Netzwerkes ATTAC. Wir haben jetzt die Pro-Argumente von Frau Kolev gehört. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die zwei, drei vielleicht wichtigsten Kritikpunkte, die gegen das Freihandelsabkommen oder die beiden Freihandelsabkommen sprechen?
Ja, wir wenden uns also ganz besonders gegen neoliberale Freihandelsabkommen der neuen Generation. So bezeichnet das die EU in ihrer Außenhandelsstrategie. Und das bedeutet dann, dass eben Konzernen und Investoren immer größerer Einfluss zugestanden wird und im Gegenzug dann eben demokratische Spielräume eingeengt. Und wir stören uns auch da an diesem Anspruch, globale Regeln setzen zu wollen. Denn es gibt ja noch mehr Staaten oder Staatszusammenschlüsse, die genauso berechtigt wären, Regeln zu setzen. Und man müsste dann einen ganz anderen Prozess finden, wie man das gemeinsam machen kann und nicht, dass man anderen so etwas aufdrückt. Wir wenden uns ganz besonders gegen den Verhandlungsprozess und den Ratifizierungsprozess, also die Intransparenz schon in der Vorbereitung, in der Vorgeschichte dieser Abkommen. Dann wenden wir uns gegen die vorläufige Anwendung, wie sie im Ratifizierungsprozess vorgesehen ist. Wir wenden uns gegen die Schiedsgerichte. Und ganz besonders am Herzen liegt uns auch das Vorsorgeprinzip, das ja im Primärrecht der EU verankert ist. Und ganz schlimm eben aus demokratischer Sicht ist eben die regulatorische Zusammenarbeit. Weiteres kann ich dann ja nachher sagen.
Ja, das müssen wir auch, weil eigentlich müssen viele dieser Punkte nochmal im Detail erklärt und geklärt werden. Das können wir natürlich an dieser Stelle noch nicht machen. Aber wie Sie schon sagen, wir klären das dann im Laufe der Sendung nochmal im einzelnen Beispiel. Zunächst mal vielen Dank. Und als dritten Gast in unserem heutigen Themenabend begrüße ich meinen Kollegen Ralf Siener. Er ist Hörfunkkorrespondent der ARD in Brüssel und uns natürlich von dort aus zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Siener.
Hallo, Herr Weidemann.
Herr Siener, Freihandelsabkommen auszuhandeln, das war mal fast eine Routineaufgabe für die Europäische Union. Das hat sich völlig geändert. Seit um TTIP und CETA gerungen wird, sind solche Verträge fast zu europaweiten Schlüsselfragen geworden. Warum ist eigentlich der Abschluss von CETA, der ja zeitlich deutlich vor TTIP steht, eigentlich fertig ist? Warum ist er für die EU so bedeutsam?
Er ist für die EU deshalb so bedeutsam, weil sie in ihm sozusagen den fortschrittlichsten aller Freihandelsverträge sieht, welche die Europäische Union jemals ausgehandelt hat, und auch im Grunde genommen ein Druckmittel gegenüber den Amerikanern. Denn die EU hat bei den Verhandlungen erreicht, zum Beispiel, dass die bereits angesprochenen und hochumstrittenen Schiedsgerichte in dem CETA-Abkommen bereits modifiziert wurden. Da sind es keine privaten Schiedsgerichte mehr, vor denen also Investoren und Konzerne Staaten verklagen können, ohne dass es eine Revisionsmöglichkeit gibt, ohne dass irgendeine Art von Öffentlichkeit zugelassen wird und ohne dass die Richter öffentlich bestellt sind, sondern es sind Schiedsgerichtshöfe. Darauf haben sich die Amerikaner bei TTIP bisher überhaupt nicht eingelassen, aber die in Anführungszeichen liberaleren Kanadier haben das getan. Und insofern ist das für die EU ein Druckmittel, den Amerikanern bei TTIP zu zeigen, es geht auch anders, als ihr es bisher wollt. Und noch ein zweiter ganz wichtiger Punkt bei dem CETA-Abkommen ist, dass die Kanadier tatsächlich ihren Markt öffnen wollen für die Europäer. Das heißt, bei öffentlichen Ausschreibungen Unternehmen aus der EU eine Zugangsmöglichkeit verschaffen. Auch das ist bei den Amerikanern bisher gar nicht der Fall. Und etwas ganz Entscheidendes ist gelungen durch CETA. Die Kanadier waren bisher keine Freunde von Biofleisch zum Beispiel. Und durch die Verhandlungen mit der EU ist es gelungen, diesen Gedanken, Rinder hormonfrei aufzuzüchten, sozusagen in den kanadischen Rinderfarmer-Hirnen zu implementieren. Und plötzlich bauen die solche Biolinien auf, nachdem ihnen die EU garantiert hat, jawohl, ihr könnt dieses Biofleisch hierhin exportieren. Insofern sieht die EU in diesem Abkommen ein sehr progressives, mit dem man versuchen will, Washington unter Druck zu setzen.
Nichtsdestotrotz, der öffentliche Druck in Europa hat die EU auch, dazu bewogen, nachzuverhandeln in einem Verfahren, das ein bisschen kompliziert ist, wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber was sind die Punkte, die man da möglicherweise nochmal nachbessern sollte?
Also problematisch sind nach wie vor die Schiedsgerichte. Zwar gibt es jetzt in dem CETA-Abkommen die Schiedsgerichtshöfe, aber trotzdem gibt es noch große Diskussionen darüber, wie kann man sozusagen die Begriffe dort noch deutlicher machen, noch besser klären. Also wenn ein Begriff zum Beispiel heißt, ein Konzern fühlt sich nicht gerecht und billig behandelt, was soll das konkret heißen? Also da sind Klärungsmöglichkeiten und auch das, was Hanni Grammann bereits angesprochen hat, das sogenannte Vorsorgeprinzip, auf dem die EU ja beharrt, also Produkte und Verfahren sollen bei ungeklärter Wissenslage und Hinweise auf schwerwiegende oder irreversible Schäden abgelehnt werden können, dass dieses Vorsorgeprinzip auch in dem CETA-Abkommen noch deutlicher festgeschrieben wird.
Und wie sind die Chancen, dass sowas noch durchgesetzt werden kann mit den Kanadier?
Das wird sehr, sehr spannend sein, denn die Kanadier haben gesagt, okay, wir sind zu Modifikationen bereit. Das kann auch gerne noch in einem Anhang notifiziert werden. Aber ob sie tatsächlich bereit sind, also zum Beispiel den Begriff der gerechten und billigen Behandlung von Konzernen bei den Schiedsgerichten ersatzlos zu streichen, ob sie tatsächlich bereit sind, das europäische Vorsorgeprinzip so eins zu eins zu übernehmen? Das ist die ganz, ganz große Frage. Da haben viele hier doch Bedenken.
Segen oder Fluch, der Streit um die Handelsabkommen CETA und TTIP, das ist das Thema heute unseres Themenabends auf NDR Info. Nach den Nachrichten um 21 Uhr können auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich an unserer Diskussion beteiligen und uns jetzt schon anrufen, wenn Sie wollen, unter 08000 441777, 08000 441777, oder über unsere Webseite ndr.de/redezeit mit einer E-Mail. Galina Kolev, als Vertreterin des Instituts der deutschen Wirtschaft, früher hat man immer fast automatisch gesagt, des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch Punkte, die bei CETA vielleicht nicht ganz so, aber bei TTIP noch zwingend nachverhandelt werden müssten, wo Sie sagen, da haben Sie als Wirtschaft, als Spitzenverband oder die Spitzenverbände der Wirtschaft vielleicht auch Verständnis für die Kritik der Kritiker?
Ja, also es gibt wesentliche Punkte, bei denen wir auch Verbesserung fordern. Zum Beispiel das, was Frau Grammann angesprochen hat, die immer noch fehlende Transparenz in einem großen Teil. Das ist etwas, was grundsätzlich noch verbessert werden kann. Also auf der einen Seite ist es so, dass Freihandelsabkommen in der Vergangenheit grundsätzlich hinter verschlossenen Türen verhandelt wurden, sodass diese Verfahren schon immer sehr intransparent waren. Aufgrund der öffentlichen Proteste, der Skepsis gegenüber TTIP hat sich in dieser Hinsicht sehr viel getan. Da wurde das Verhandlungsmandat als erstes veröffentlicht, auf Basis dessen dann verhandelt wird. Später wurden auch die Positionen der Europäischen Kommission in allen wichtigen Fragen auch öffentlich gemacht und auch die Vorschläge, die die Europäische Kommission der US-Seite dann vorlegt, sie werden auch öffentlich gemacht. Das, was im Moment noch fehlt, sind die Vorschläge der US-Seite sozusagen und auch die konsolidierten Texte, also die gemeinsamen Texte. Das ist das, was auch in dem Leseraum in Berlin dann für die Bundestagsabgeordneten dann einzusehen ist. Die Frage ist, die Frage, die die Skeptiker stellen, und zwar auch berechtigt, wenn da nichts zu verbergen ist, warum kann man diese Texte nicht grundsätzlich öffentlich machen? Und da würden wir uns auch wünschen, dass mehr Offenheit von Seiten der Amerikaner in dieser Hinsicht gegeben ist. Also, dass sie bereit sind, noch mehr preiszugeben von dem, was verhandelt wird.
Mhm. Hanni Grammann, Attac geht nicht nur sehr detailliert, argumentativ gegen die Abkommen vor, sondern man hört es auch aus den Reden auf den Demonstrationen, da klingt auch viel grundsätzliche Kritik an Freihandelsabkommen an sich durch. Können Sie sich ein CETA oder ein TTIP-Abkommen vorstellen, das Sie auch begrüßen würden? Also wenn all die Punkte, die Sie mal angesprochen haben, geklärt wären, würden Sie dann sagen, dann wäre das okay? Oder ist es für Sie grundsätzlich des Teufels?
Des Teufels nicht, aber grundsätzlich nein, weil wir uns eben ganz andere Handelsabkommen vorstellen. Wenn ich also ein Freihandelsabkommen habe, auch wenn da jetzt vieles geändert ist, ist es immer ein Freihandelsabkommen. Und das bedeutet ja eben, dass es keine Handelshemmnisse mehr geben soll, sondern dass Handel frei fließen soll, ungestört durch irgendwelche Regularien. Und da haben wir eben die große Befürchtung, dass das dann eben schon zulasten des Gemeinwohls gehen wird. Also wir haben ja auch in der Europäischen Bürgerinitiative ganz deutlich gesagt, dieses Mandat zum Beispiel für TTIP, das muss zurückgezogen werden, CETA nicht ratifiziert, und man muss von Grund auf neu anfangen und genau überlegen, was wollen wir eigentlich mit einem Handelsabkommen erreichen und wie können Interessen des Handels und Interessen der Gesellschaft ausgeglichen werden.
Mhm. Aber dass die Partner auf beiden Seiten, auf der einen Seite Europäische Union, auf der anderen Seite USA oder Kanada heißen, das ist für Sie noch in Ordnung? Oder würden Sie sagen, was man so unter Technikern im Politbetrieb bilaterale Abkommen nennt, also die einzelnen Staaten schließen untereinander Freihandelsabkommen, ist das eher in Ihrem Sinne?
Also Handelsabkommen, wie gesagt, und natürlich, und also auch die WTO, die fußt ja, also auch, wenn Sie darauf raus wollen, fußt ja auch auf derselben Ideologie, also damit
als die Welthandelsorganisation.
Ja, damit ist ja auch überhaupt nichts gewonnen. Man muss also grundsätzlich nachdenken, wie wollen wir globale Handeln, damit es zu einem gerechten Handelssystem kommt. Und ich denke, Freihandelsabkommen, die werden schwerlich zu gerechten Handelsabkommen führen.
Ralf Siener, als Korrespondent in Brüssel, sind Sie sehr nah am Betrieb der europäischen Institutionen. Aber auch Sie hören natürlich in der Kritik sehr oft durch, dass dort nicht nur in der Sache Kritik geübt wird, sondern ja oft auch so eine Art von Misstrauen gegenüber den Europapolitikern, den Kommissionsmitgliedern, dem Beamtenapparat durchklingt. Wie weit, wie groß würden Sie den Einfluss dieses Faktors bei der kritischen Bewegung einschätzen?
Ich glaube, dass er sehr hoch ist und von Brüssel lange Zeit unterschätzt wurde. Man dachte, als die Verhandlungen vor Jahren begannen, also die kanadischen Verhandlungen ja vor 5 Jahren und mittlerweile auch seit mehreren Jahren mit den USA in Sachen TTIP, das kriegen wir schon durch. Das ist so komplex, das interessiert eh keinen. Und die, die es interessiert, werden schon das Vertrauen in die politischen Eliten haben, dass sie das Richtige tun. Aber dann kam eben die große Finanzkrise 2008, dann kamen die Amerikaner mit ihrem Abhörverfahren der NSA und der Wind drehte sich. Und die EU-Kommission hat das viel zu spät bemerkt und hat viel zu spät auf den Transparenzgang umgeschaltet, der immer noch nicht vollständig eingelegt ist. Und das hat plötzlich dazu geführt, dass in der Tat CETA und vor allen Dingen TTIP in den Mittelpunkt rücken. Darauf war die EU nicht vorbereitet, die Wirtschaft war darauf nicht vorbereitet, eigentlich niemand zurecht. Und plötzlich stand man da. Und jetzt ist man in der Situation, dass die EU Gefahr läuft, noch nicht einmal mehr in der Lage zu sein, ein Handelsabkommen, ein Freihandelsabkommen mit Kanada abzuschließen. Und das wäre eine unsägliche Blamage, wenn es noch nicht mal mehr möglich ist, dass die EU ein Handelsabkommen mit Kanada, das ja bereits ausgehandelt ist, das in 500 Seiten vorliegt, zu ratifizieren. Dann wird sich die Welt natürlich fragen, wozu ist denn die EU überhaupt noch in der Lage? Dann werden die Briten feixen, Gott sei Dank, dass wir für den Brexit gestimmt haben, denn in diesem Club brauchen wir nun wahrlich nicht mehr Mitglied zu sein, da machen wir selber unsere Handelsabkommen. China und Indien und viele andere Länder werden sich bestärkt sehen zu sagen, diese EU ist eh zu nichts mehr fähig, dann machen wir doch nächstens mit Kanada oder mit den USA die Handelsabkommen aus. Deswegen sieht die EU in CETA und einem möglichen Scheitern einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn dieses Freihandelsabkommen mit Kanada nicht zustande kommt, in einer modifizierten Form, dann wäre das für die EU ein Desaster.
Wir halten fest, CETA und TTIP haben sehr unterschiedliche Bedeutungen, nicht nur für die Europäische Union, sondern auch für die Bundesrepublik und für die deutsche Wirtschaft. Galina Kolev, das IW guckt einmal von der wissenschaftlichen Seite, aber natürlich auch im Interesse der deutschen Wirtschaft auf diese ganzen Entwicklungen. Könnten Sie sich eine Lösung vorstellen, wo CETA durchgeht, aber TTIP, zumindest die aktuellen Verhandlungen, abgebrochen und völlig neu begonnen werden, wie es zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel fordert?
Grundsätzlich ist das denkbar. Also ich sehe das auch so, dass es ein sehr wichtiges Signal für die Bedeutung von dem Freihandel ist, dass CETA jetzt zunächst als erstes Abkommen zu Ende gebracht wird, dass es abgeschlossen wird, dass es ratifiziert wird in den europäischen Staaten und dann in Kraft tritt. Im Hinblick auf TTIP gibt es einige wichtige Aspekte, die noch zu klären sind. Da liegen nur sehr wenige Seiten eigentlich vor, bei denen eine Einigung erreicht wurde zwischen den Verhandlungspartnern, sodass es jetzt immer noch grundsätzlich in Frage steht, inwieweit zum Beispiel in Sachen Schiedsgerichte eine Einigung erzielt werden kann, inwieweit die Fortschritte, die bei CETA zum Beispiel im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens erreicht wurden, ob sie auch bei den Amerikanern durchzusetzen sind und so weiter und so fort. Es gibt ganz viel noch Material, über was dann verhandelt werden muss, also ganz viele Themen. Und wenn zum Beispiel im Bereich der Schiedsgerichte kein Fortschritt erreicht werden kann, im Sinne dessen, dass die Vereinigten Staaten dem neuen Ansatz der Europäischen Kommission nicht zustimmen, dann stellt sich natürlich die Frage, weshalb eine Investitionsschutzklausel grundsätzlich Teil von TTIP sein soll. Und auch weitere Aspekte gibt es, die eben noch zu klären sind. Und wenn da keine Einigung erzielt werden kann, dann muss wohl ein anderer Ansatz gewählt werden.
Also auch ein Neustart möglicherweise, oder?
Ein Neustart. Wir haben jetzt vor kurzem einen Vorschlag mit 3 Punkten gemacht, was sich grundsätzlich verbessern muss, auf alle Fälle, damit die Skepsis ein wenig zumindest zurückgeht. Das war der erste Punkt, war die Transparenz, dass sie verbessert werden soll. Der zweite Punkt ist der Punkt mit den Schiedsgerichten, dass da nochmal überlegt werden soll, inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, die Investitionsschutzklausel als Teil von TTIP zu haben, wenn die Amerikaner sich nicht darauf einlassen. Und der dritte Punkt sind all die kleineren Aspekte, zum Beispiel Arbeitnehmerrechte, Produktsicherheit, Lebensmittelsicherheit, die viele Bürgerinnen und Bürger ganz konkret beunruhigen in dieser Hinsicht, dass sie einfach vorgezogen werden, sodass schnellstmöglich fertige Texte dann erarbeitet werden können, die dann offengelegt werden und dann für Beruhigung in der Gesellschaft führen.
Hanni Gramann, die Gegnerbewegung, die Bewegung der Gegner gegen CETA und TTIP hatte ein ziemlich breites Bündnis auch aus dem politischen Lager hinter sich bringen können. Nun hat auch die SPD-Linke mehrheitlich doch für CETA unter bestimmten Auflagen gestimmt auf dem Parteikonvent am gestrigen Abend. Sehen Sie das als Schwächung für Ihre Bewegung an oder ist das vielleicht tatsächlich der Weg zu der nötigen Konkretisierung, die auch Sie einfordern?
Es ist also enttäuschend gewesen, dass also Teile der linken SPD umgefallen sind. Aber Sie sagten ja auch in Ihrer Anmoderation, es ging ja also auch um noch mehr als um CETA bei dieser Abstimmung. Und sicherlich haben die sich da auch in der Klemme befunden. Wir sind ja ein zivilgesellschaftliches Bündnis und die SPD ist ja nie in diesem Bündnis drin gewesen, in dieser Gegenbewegung. Das sind einzelne Verbände, die gesagt haben, ja, wir sind unterstützen das Anliegen, aber die SPD an sich ja gar nicht.
Aber Sie brauchen ja, um erfolgreich zu sein, eben auch Mehrheiten in den Parlamenten. Ja. Die Grünen und die Linken sind da auf Ihrer Seite. Mit einem Teil der SPD hatten Sie so eine Art Sperrminorität. Die könnten Sie möglicherweise jetzt verloren haben. Deswegen nochmal die Frage, schwächt Sie das eher oder können Sie so weitermachen?
Nein, wir machen also unverdrossen weiter und ich denke, die SPD muss das ja erstmal durchsetzen können, diese Klärungsprozesse und wer weiß, ist der Wunsch dieses Konventes. Wollen das wirklich die Bundestagsabgeordneten? Will das die Regierung? Wollen das die anderen EU-Staaten auch so haben? Und will es Kanada? Das sind ja noch Riesenprozesse, die da laufen. Ne? Und von daher werden wir auch immer wieder versuchen, an die SPD ranzugehen, unsere Bedenken äußern und eben hoffen eben auch, dass da einige dann standhafter sein werden.
Das heißt, Sie setzen auch ein bisschen auf Zeit. Also je länger diese Verhandlungen dauern, desto größer sind die Chancen, dass CETA dann doch nicht kommen kann?
Es dauert ja sowieso noch, auch wenn es so durchgeht, wie die Kommission sich das vorstellt, dauert das ja noch lange, bis dieser Prozess abgeschlossen sein wird. Der zieht sich ja über Jahre und dieser Vertrag, der muss ja erstmal ratifiziert werden von den bei diesem EU-Kanada-Gipfel. Dann muss er ins EU-Parlament, dann wird er dort beraten in den Ausschüssen, dann muss dort ratifiziert werden. Also und dann geht es in die Parlamente der Mitgliedstaaten und bei uns hier im Bundestag und den Bundesrat. Also das sind ganz lange Prozesse noch.
Ganz kurz noch, Frau Gramann, wie groß ist Ihr Vertrauen oder Misstrauen in die EU-Institutionen?
Misstrauen eher.
Oder Vertrauen?
Nein, Vertrauen gar nicht, weil ich ja eben, sagen wir mal, also auch die Grundlauf der Außenhandelspolitik gemacht wird. Die steht ja in der Außenhandelsstrategie, die lehne ich ja ab. Und von daher ist das Vertrauen also gering.
Segen oder Fluch, der Streit um die Handelsabkommen CETA und TTIP, das ist unser Themenabend heute Abend. Jetzt kommen gleich die Nachrichten, dann können auch Sie sich an unserer Diskussion beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was halten Sie von den jeweils ausgehandelten Vertragsbedingungen? Schaden oder nützen uns die Abkommen mehr? Wenn Sie mitreden wollen bei unserem Redezeit-Themenabend, dann können Sie uns anrufen unter der Telefonnummer 08000 441777. 08000 441777, natürlich kostenfrei und ab sofort. oder Sie schicken uns eine E-Mail über unsere Internetseite ndr.de/redezeit. Segen oder Fluch, der Streit um die Handelsabkommen CETA und TTIP. Das ist unser Thema heute. In der halben Stunde vor den Nachrichten haben wir mit drei Experten darüber diskutiert, die ich Ihnen noch einmal ganz kurz vorstellen möchte. Es sind Galina Kolev, Leiterin der Forschungsgruppe Gesamtwirtschaftliche Analysen und Konjunktur beim Institut der Deutschen Wirtschaft, vom Koordinierungskreis des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC haben wir Hanni Gramann aus Hannover zugeschaltet und mein Kollege Ralf Siener, Hörfunkkorrespondent in Brüssel. Jetzt aber sollen Sie am Zuge sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können uns anrufen 08000 441777. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Sagen Sie uns Ihre Meinung und machen Sie mit beim Themenabend. Brauchen wir Freihandel, um unseren Wohlstand zu erhalten? Wie sollte er geregelt werden? Und sind die Ängste vieler Bürger berechtigt, dass in Europa hart erkämpfte Verbraucherrechte beschnitten und Umweltstandards gesenkt werden könnten, um nur zwei Beispiele zu nennen? Noch einmal die Telefonnummer 08000 441777. Was meinen Leute auf der Straße? Sarah Klöser hat sie gefragt, sehen Sie mehr Nutzen oder mehr Schaden in TTIP und CETA?
Speziell ist der Nutzen, es wird dort produziert, wo es am kostengünstigsten ist. Natürlich werden darunter einige Arbeitsstellen wegfallen, aber insgesamt gesehen, aus wirtschaftlicher Sicht, macht es sehr viel Sinn.
Glaube ich schon, dass uns das mehr schaden wird. Weil einfach unsere eigenen Läden, unsere eigenen Fabriken, die werden viel schlechter dabei wegkommen. Und einige unserer Patente und sowas alles, die gehen auch kopfheiß dann.
Die EU erhofft sich Zollerleichterung, Vereinfachung, nicht mehr doppelte Tests durchführen bei verschiedenen Produktionen. Das ist schon positiv. Ich sehe aber auch einiges negativ, wo ich noch nicht so ganz informiert worden bin darüber.
Ich finde es schlimm, dass es alles hinter verschlossenen Türen verhandelt wird und der Bürger dann vor veränderte Tatsachen gestellt wird. Und das ärgert mich und darum bin ich für mehr Offenheit, damit man sich entscheiden kann und damit die Parlamentarier auch wissen, was sie vor sich haben und nicht nur Getuschel und Getuschel.
Ich würde sagen, das sind Schmiergelder. Hilfst du mir, dann helfe ich dir, wie es heute überall so ist. Denn der Amerikaner hat ja einen Nutzen davon, der verdient ja auch. Die Wirtschaft drüben geht ja nicht besonders gut.
Ja, am Ende finde ich ja, ist Freihandel eine super Sache. Über die Nachteile im Detail, da haben sich andere Leute schon deutlich mehr Gedanken darüber gemacht als ich. Aber ich habe das Gefühl, dass das häufig überbewertet wird.
Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße, zusammengetragen von Sarah Klöser. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer und über ndr.de/redezeit können Sie sich per E-Mail an unserer Sendung beteiligen. Das hat zum Beispiel getan Irene Rothmüller-Bramsche aus Braunschweig und sie schreibt, kein Wunder, dass die Bürger diesen Abkommen nicht vertrauen. Die EU-Kommission ist lobbyverseucht und ein Sammelbecken von Dilettanten, die in Geheimverhandlungen gemeinsame Sache mit dem US-Schurkenstaat und deren Verbrecherkonzerne machen. CETA ist derselbe Mist, nur mit anderem Etikett. Britta Weber aus Oldenburg, unsere erste Hörerin, sehen Sie das genauso?
Ich habe gerade gedacht, super, die Frau drückt eigentlich genau das aus, was ich eigentlich auch sagen wollte. Guten Abend in die Runde. Also ich bin auch absolut gegen CETA und TTIP. Ich bin zwar nicht auf den großen Demos gewesen, aber ich verfolge das doch sehr aufmerksam. Also ich bin deshalb dagegen, eben weil Konzerne Staaten verklagen können, also über diese unabhängigen Schiedsgerichte, weil eben diese Geheimniskrämerei getrieben wird. Und was mich als vorgeschobenes Argument bei CETA unheimlich ärgert, ist dieser Tierschutz. Also ich wohne in Niedersachsen, ich wohne in Oldenburg und ich finde, was hier in Niedersachsen an Fleisch produziert wird oder was es hier an Landwirtschaft gibt, sollte man hier nicht vielleicht einfach mit dem Tierschutz mal anfangen. Denn regionale Biobauern zum Beispiel gehen hier kaputt, weil sie von den Banken keine Kredite bekommen, weil für die Banken sich die Zinsen nicht lohnen. Und Ich finde, man sollte vor der eigenen Haustür anfangen. Das ist nur eins von den Argumenten. Und ich finde, was mich ganz besonders stutzig macht, ist, wenn man mit CETA schon mal den Fuß in der Tür hat, kommt da nicht vielleicht TTIP hinterher? Denn die Amerikaner werden sich bestimmt irgendwelche Sachen, die bei CETA vielleicht ein bisschen aufgeweichter sind, bestimmt nicht, da werden die nicht lange drauf warten, sondern die werden sicherlich auch daran schrauben und dann haben wir irgendwann TTIP auch noch hier drin. Also ich habe ganz, ganz große Bedenken und diese ganzen genmanipulierten Sachen und also ich fühle mich ganz ernsthaft durch diese beiden Handelsabkommen absolut für doof verkauft. Ich möchte nicht.
Lassen Sie uns noch mal Ralf Siener, meinen Kollegen und Hörfunkkorrespondenten in Brüssel, fragen. Er hat eingangs der halben Stunde vor der Redezeit erklärt, wie wichtig CETA ist für die Europäische Union, auch weil man damit ein besseres Verhandlungsmandat gegenüber den USA hat. Wie weit könnte man denn tatsächlich gegenüber Washington da noch Bedingungen raushandeln, die den europäischen Vorstellungen nun wirklich deutlich näher sind, so wie es zum Beispiel Frau Weber jetzt gerade geschildert hat?
Ja, das wird sehr davon abhängen, wer in Zukunft in den Vereinigten Staaten das Sagen hat. Einmal im Weißen Haus und dann natürlich auch im Kongress. Wenn man daran denkt, dass Donald Trump die Wahl gewinnen könnte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit Trump als einem ausgewiesenen Freihandelsgegner überhaupt zu einem TTIP-Abkommen kommt. Da habe ich ganz, ganz große Zweifel. Und auch bei den Demokraten, die etwas freihandelsfreundlicher ja zum Teil sind, jedenfalls in Gestalt von Hillary Clinton, wird das nicht einfach. Und es ist noch völlig offen, ob sich eine Hillary Clinton einlassen würde auf das sich die Kanadier jetzt eingelassen haben, nämlich die Abschaffung der privaten Schiedsgerichte, die Anerkennung institutionalisierter Schiedsgerichtshöfe mit offiziell bestellten Richtern, mit der Möglichkeit von Revisionsverfahren, mit der Möglichkeit, diese Verfahren transparent und der Notwendigkeit, diese Verfahren transparent zu führen. Also ob das selbst eine Hillary Clinton akzeptieren würde, halte ich für sehr offen. Die EU hofft das im Moment, aber ob es gelingt, das ist völlig unklar.
Warum hat sich die EU überhaupt auf diesen Punkt der Schiedsgerichte eingelassen? War der Druck am Anfang der Verhandlungen von amerikanischer Seite so groß oder gibt es tatsächlich doch auch ein Interesse auf europäischer Seite, diese Art von Parallelgerichtsbarkeit einzuführen?
Es gibt ein großes Interesse auf europäischer Seite. Die Schiedsgerichte sind ursprünglich eine deutsche Idee. Man wollte mit Staaten handeln, wie zum Beispiel Pakistan, in denen die Gerichtsbarkeit nicht besonders weit entwickelt ist. Daraus ist es historisch entstanden. Und es ist auch jetzt in der EU so, dass viele osteuropäische Staaten, zum Beispiel Bulgarien und Rumänien, sagen, wir haben nur eine Chance, dass ein kanadischer Konzern bei uns investiert oder ein amerikanischer, wenn es solche privaten Schiedsgerichte gibt. Weil weder die Kanadier noch die Amerikaner sich mit unserer Qualität der rumänischen oder bulgarischen Rechtsprechung anfreunden werden, weil die so durch Korruption hinterfragbar ist, dass ausländische Investoren da wenig Vertrauen haben. Also es gibt gerade auch von EU-Seite, gerade auch von osteuropäischen Ländern, das Plädoyer ja wohl, lasst uns internationale Handelsschiedsgerichtshöfe einrichten. Nur dann haben wir eine Chance, an diese Investitionen heranzukommen. Mittlerweile herrscht große Einigkeit, dass die privaten Schiedsgerichte, so wie sie die Amerikaner zurzeit noch favorisieren, dass die in Europa nun wirklich nicht mehr durchsetzbar sind. Obwohl man rein statistisch eines sagen muss, selbst vor diesen äußerst undemokratischen privaten Schiedsgerichten mit all ihrer Intransparenz haben die Konzerne bei der Mehrzahl der Klagen den Kürzeren gezogen.
Hanni Grammann von Attac, überzeugen Sie solche Argumente?
Nein, also ich sehe das auch mit den Schiedsgerichten ein bisschen anders, denn die Basis, also im Verfahren, ändert sich einiges durch die Handelsgerichtshöfe. Aber die Grundlage ist ja ganz genauso wie vorher bei den Schiedsgerichten. Es ist eben eine Paralleljustiz. Es wird so getan, als ob wir keine funktionierende Gerichtsbarkeit weder in den USA noch in Kanada noch in den europäischen Staaten haben. Und es im einseitig, und das ist auch nach dem neuen Verfahren so, dass einseitig nur Konzerne klagen können, ihre Eigentumsrechte einfordern. Und Staaten haben nicht die Möglichkeit zu klagen.
08000 44 1777, unsere Telefonnummer, wenn Sie sich am Themenabend heute beteiligen wollen. Und gewählt hat diese Nummer Kerstin von Rauch aus Kellinghusen. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Weinemann. Ja, ich habe in einem Beitrag gehört, dass und zu unser aller Wohl ja die Freihandelsabkommen für mehr Wachstum sorgen sollen. Ich bin aber überhaupt kein Freund von Wachstum als solchen, denn erstens halte ich das für ein Konzept, ein Erfolgskonzept vergangener Zeiten. Was wir meiner Ansicht nach doch brauchen, ist eine Hinwendung zu Nachhaltigkeit, zu weniger Konzentration in der Landwirtschaft, also mega großen Betrieben, die dann auch noch vollkommen abhängig sind von Monsanto, in Klammern in Bälde auch noch von Bayer. Das führt uns, sagen wir mal, wirklich als Weltgemeinschaft auf eine völlig falsche Fährte. Wir ruinieren unseren Planeten. Das heißt, also für mich heißt das tatsächlich, wir sägen beständig und langsam, aber mit Sicherheit den Ast ab, auf dem wir sitzen. Wir haben nur diese eine Welt.
Ich frage mal Galina Kolev vom Institut der Deutschen Wirtschaft, das ja eben, wie der Name auch schon sagt, der deutschen Wirtschaft sehr nahe steht. Diese Diskussion um Nachhaltigkeit, um qualitatives Wachstum, die führen wir ja nun auch schon eine ganze Reihe von Jahren. Inwieweit wirft uns so eine Diskussion um die Freihandelsabkommen in dieser Diskussion zurück? Also reißt alte Gräben wieder auf? Denn das kann man ja aus den Äußerungen von Frau von Rauch durchaus durchhören.
Also ich finde, dass diese Diskussion grundsätzlich sehr wichtig ist und Nachhaltigkeit ist grundsätzlich ein sehr, sehr wichtiges Ziel, was auch verfolgt werden muss. Auf der anderen Seite muss man aber auch bedenken, dass Freihandelsabkommen grundsätzlich ein anderes Ziel haben. Also das Ziel von Freihandelsabkommen ist, Handelshemmnisse abzubauen, die unnötig bestehen. Und dadurch sollen nicht Umweltschutzziele in den Hintergrund geraten, nur sie werden einfach in einem anderen Forum, in einem anderen Kontext grundsätzlich diskutiert. Deswegen finde ich es grundsätzlich wichtig, zwar über solche Ziele zu reden, auch bei internationalen Gesprächen. Und sie haben auch ihren Platz im Prinzip bei solchen Gesprächen. Nur wenn wir bei Freihandelsabkommen, also bei der Diskussion über Freihandelsabkommen auch weitere Aspekte noch mit ins Spiel nehmen, dann besteht die Gefahr, dass wir einfach die Diskussion mit einem anderen Fokus führen, was die Skepsis nur noch weiter zuspitzt, verstärkt mit Argumenten, die eigentlich wenig mit Freihandelsabkommen zu tun haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wichtige Ziele, sie müssen auch berücksichtigt werden. Und zum Beispiel auch in CETA gibt es ein Nachhaltigkeitskapitel und das ist auch in TTIP so geplant. Daher finden solche Ziele auch da Eingang, nur sie sind nicht der Fokus von solchen Freihandelsabkommen.
Aber dahinter steckt ja die Skepsis, dass gar nicht mal so sehr auf europäischer, aber eben auf amerikanischer Seite die Aufgeschlossenheit für nachhaltiges Wachstum nicht so besonders groß ist und solche Freihandelsabkommen eher die Standards der USA oder von Kanada dann durchsetzen. Wie steht die deutsche Wirtschaft dazu?
Das Argument kennen wir auch. Ich muss dazu sagen, dass in Europa, in Deutschland ganz konkret, oft die Meinung herrscht, dass Umweltschutzziele in den Vereinigten Staaten nicht so intensiv verfolgt werden wie hier. Und dem muss ich ganz klar widersprechen. Also in vielerlei Hinsicht sind die Amerikaner viel weiter als wir. Wenn man sich zum Beispiel die Luftverschmutzung großer Städte anschaut, also diese Konzentration von Mikropartikeln in der Luft, sind sie viel besser gestellt. Die Luftqualität ist viel besser. Auch die Richtwerte, was Abgase bei Autos angeht, sind dort zum Beispiel bei den kalifornischen Regelungen besser. Also die Amerikaner verfolgen diese Ziele ebenfalls und
die
sind sogar
VW-Abgasskandal gesehen.
Genau,
haben.
Das wollte ich genau auch noch hinzufügen. Genau.
Wir haben einen weiteren Hörer, Thomas Wille. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße Sie.
Ihre Meinung zu dem Freihandelsabkommen.
Schönen guten Abend und vielen Dank für die Rede. Ja, ich denke, wir müssen über die Wirtschaft allgemeine nachdenken. Und zwar Handelsabkommen sind ja Teil der Wirtschaft. Und unser Papst Franziskus hat ja gesagt, eure Wirtschaft tötet. Und da denke ich mal, das ist ein Aufruf zu Nachhaltigkeit und zu Regionalität, würde ich mal so sagen. Und da steht natürlich TTIP und CETA genau dagegen. Denken wir, dass also auch jeder Handel CO2 produziert. Und ich war auch im Wochenende in Hamburg und habe dagegen protestiert. Und ich denke mal, das ist negativ.
Herr Wille, das heißt, da höre ich so ein bisschen raus, Sie hätten eigentlich ganz gerne wieder Wirtschaftsbedingungen, wie sie vielleicht vor 30, 40 Jahren mal war, als man deutlich stärker national gewirtschaftet hat. Ist das richtig oder haben Sie noch eine ganz andere Vorstellung?
Wir hatten ja damals alles zusammen, ne? Alles gemeinsam. Bei uns konnten wir alles machen.
Sie meinen jede Branche, alles wurde in Deutschland hergestellt, oder?
Ich denke an Rheinhausen. Das ist ja leider nicht mehr der Fall und das beklage ich. Ich muss ehrlich sagen, mein eigener Arbeitsplatz ist dadurch verloren gegangen.
Also durch sozusagen Internationalisierung, Globalisierung?
Genau. Damals im Ruhrgebiet ist nicht mehr. Ruhrgebiet ist tot. Und das ist eine Form der Globalisierung. Ich bin selbst übrigens ATTAC-Mitglied und ich begrüße die Dame von ATTAC, die bei Ihnen im Studio sitzt.
Die sprechen wir doch mal an, Hanni Grammann. Hat das ein bisschen was zu tun mit Ihren Vorstellungen auch, wie künftig Handel und Wirtschaft abgewickelt werden sollten? Ich meine, aus dem, was Sie bisher gesagt haben, eigentlich andere Töne herausgehört zu haben, aber haben Sie Verständnis für diese Position von Herrn Wille?
Ich verstehe das gerade, wenn man auch betroffen ist durch diesen Arbeitsplatzaufbau, Abbau. Aber mir geht es nicht darum, nationale Wirtschaft zu stärken, sondern wenn wir sagen, wir wollen eine gute Wirtschaft haben, eine funktionierende Wirtschaft. Wir sind ja Globalisierungskritiker und nicht Globalisierungsgegner, sodass man eben ganz genau überlegen muss, was sollte man global machen und was sollte man in anderen Zusammenhängen machen. Es gibt zum Beispiel, gerade so im Beispiel Landwirtschaft, da halte ich vieles einfach für verrückt, wie es augenblicklich gemacht wird und wie es ja durch diese neuen Verträge auch noch verstärkt wird. Warum muss Schweinefleisch und Rindfleisch nach Europa importiert werden, wenn wir einen Fleischmarkt haben, der sowieso schon viel zu viel produziert? Warum muss ich Milchprodukte, also speziell Käse, nach Kanada ausführen und dort den Milchmarkt kaputt machen, der ganz stark reguliert ist? Da ist also ganz viel Widersinniges und andere Dinge, die sind eben sinnvoll, dass man sie verteilt über den Globus.
Und haben Sie da auch Beispiele, also wo Sie sagen würden, da ist es okay, dass man internationalen Handel, freien Handel hat?
Ja, ich sag mal, zum Beispiel bei Rohstoffen. Da gibt es ja etliches in Europa nicht oder auch in anderen Gebieten. Da muss man austauschen, aber man muss eben so handeln. Also das ist nicht zum Beispiel, wenn es um Bergbau geht, nehme ich mal Afrika, Uranförderung. Das muss ich dann aber eben so machen, dass die lokale Bevölkerung nicht an den Rückständen krank wird. Ich muss dafür sorgen, dass die Leute auch richtig aufgeklärt werden, dass sie die richtige Arbeitskleidung haben und also etwas. Wenn ich etwas mache oder in Südamerika im Bergbau, da sind ja teilweise auch katastrophale Zustände, auch im Kohleabbau, da muss ich eben ganz genau überlegen, was mache ich mit den Menschen dort? Also für mich ist immer ganz wichtig, nicht die Wirtschaft ist ein Wert für an sich, sich, sondern eine Wirtschaft, die muss eingebettet sein in eine
Dienst
Gesellschaft.
Der Menschen sozusagen.
Ja, und momentan ist das ist also, sagen wir, das goldene Kalb, die Wirtschaft, und alles muss sich dem unterordnen. Und das ist eben auch so ein Vorwurf an solche Verträge. Früher ist es eben so gewesen, Handelsabkommen waren da, um Zölle abzubauen, um Quoten abzubauen und so etwas. Und jetzt geht es um das, was eine Gesellschaft sich hinter ihren Grenzen gesetzt hat. So wollen wir leben. Das ist wichtig für uns, dass das abgebaut wird. Und das ist in einer total andere Qualität.
Klaus Scholz aus Hamburg, einen schönen guten Abend.
Moin, moin, hier ist Klaus Scholz aus Hamburg. Ich höre das sehr interessiert wieder zu. Und mir fiel da spontan ein, der Fall, wo Vattenfall die Stadt Hamburg versucht hat, 2009 um 1,4 Milliarden Euro zu erleichtern, weil sie mit dem Kraftwerksbau in Moorburg bestimmte Wasserschutzauflagen sozusagen nicht akzeptiert hat. Und dementsprechend hat die Stadt Hamburg dann in Geheimverhandlungen, soweit ich das im Internet nachlesen konnte, die Wasserschutzauflagen sozusagen verbessert, damit man sozusagen nicht zahlen musste. Und ich glaube, das grundsätzliche Problem liegt darin, dass damit Gemeinden, Städte und auch Länder natürlich erpressbar werden. Und letztendlich geht es doch darum, dass die Bevölkerung, die auch wählt, politische Entscheidungen trifft, letztendlich auch entscheiden müsste, ob bestimmte Sachen gewollt sind oder nicht. Und wenn es zum Beispiel zu einem Volksentscheid käme, wo wir sagen, wollen wir, dass die Elbe halt, was weiß ich, als Beispiel jetzt mal 3 Grad wärmer wird, hat ja noch einen Vorteil, dass man besser länger baden kann oder so, und die Mehrheit sagt nein, dann wird es zum Beispiel vermutlich, wenn CETA und TTIP Nachfolge auch kommen, dazu führen, dass dann einfach der Konzern erfolgreich in dem Fall die Stadt Hamburg oder auch die Bundesrepublik Deutschland verklagen kann, weil sie einfach sagt, ja, wir haben aber die Verträge so abgeschlossen und uns interessiert es nicht, was die Bevölkerung sagt.
Das ist,
und das wird ja auch andere Fälle betreffen.
Das ist ja ein Phänomen, das auch vor ordentlichen Gerichten auftritt. Sie haben die Beispiele geschildert, das waren ja eben keine reinen Handelsgerichte, die sozusagen hinter verschlossenen Türen klagen, und trotzdem haben wir das gleiche Problem. Ich frage meinen Kollegen Ralf Siener in Brüssel, der das Ganze sehr genau verfolgt. Gibt es so einen Ansatz Europas zu sagen, wir müssen, was man in der Wissenschaft den Primat der Politik nennt, also den Vorrang der politischen Entscheidungen durchsetzen gegenüber solchen Justizklärungen, oder lässt sich das gar nicht vermeiden?
Ja, den Ansatz gibt es natürlich schon. Und es gibt ja auch Vorschläge mittlerweile von Staaten wie Indien, Indonesien oder Australien, durchaus Handelsverträge zu schließen, Freihandelsverträge, aber nur noch ohne das sogenannte Investor-Staats-Klagerecht. Und es gibt in der EU auch viele, die sagen, lasst uns doch zum Beispiel dieses CETA-Abkommen machen, weil da viele vernünftige Aspekte drin sind, aber bitteschön ohne das Staatsklagerecht. Also dieses Bewusstsein gibt es, und es gibt auch natürlich das Bewusstsein, dass bei aller Angleichung von Normen die Politik nicht entmündigt werden darf, die nationalen Parlamente nicht daran gehindert werden dürfen, bestimmte Richtlinien durchzusetzen in den Bereichen des Verbraucherschutzes oder bei Arbeitsnormen etc. Also das Bewusstsein gibt es durchaus.
Und inwieweit verschärfen solche Extragerichtsbarkeiten diese Problematik noch? Oder kann man es vielleicht sogar auf diese Art und Weise etwas transparenter gestalten, wenn man denn die Gerichtsbarkeit selbst transparent macht?
Das ist sicherlich ein Weg, dass man wenigstens Revisionsverfahren zum Beispiel zulässt. Aber man muss natürlich gerade auch bei der Vattenfall-Klage ganz klar sehen, die richtet sich ja gegen den deutschen Atomausstieg. Die kostet natürlich die Bundesregierung, den Steuerzahler, Millionen von Euro. Das ist ganz klar, weil sich Vattenfall durch diesen Atomausstieg nach Fukushima sozusagen den Profit gebracht sieht. Also diese Gefahr ist da, wenngleich, wie gesagt, in den meisten Verfahren die Konzerne den Kürzeren gezogen haben. Trotzdem kommen auf den Steuerzahler natürlich gewaltige Kosten zu.
Also dies Ganze findet ja vor ordentlichen Gerichten statt. Wenn es diese Sondergerichte, ich nenne sie jetzt mal so provokant, geben würde, wie in den Vertragsentwürfen vereinbart, würde so ein Verfahren dann noch anders aussehen?
Das würde natürlich dann öffentlich zugänglich sein, darüber würde berichtet werden, was bisher ja überhaupt nicht der Fall ist. Bei diesen privaten Schiedsgerichten weiß ja gar keiner, wann, wo, mit wem die genau stattfinden. Und natürlich könnte ein Staat dann, sollte er eine Niederlage erleiden, was ja vor den privaten Schiedsgerichten auch vorgekommen ist, dann in das Revisionsverfahren gehen. Insofern wäre das schon ein Schritt weiter.
Ich würde ganz gerne
Galina Kulev, bitte.
Ja, etwas hinzufügen zu dem Thema, weil das ein der wichtigsten Kritikpunkte ist. Ich möchte einfach ein paar Daten darstellen. Und zwar hat Deutschland, wie Herr Sina das auch bereits gesagt hat, diese Verträge erfunden. Also Ende der 50er Jahre wurde der erste Vertrag abgeschlossen mit Pakistan. Und seitdem hat Deutschland insgesamt rund 130 solcher Verträge abgeschlossen. Und trotz dieser 130 Verträge, die wir mit unterschiedlichen Staaten auf der Welt haben, gab es bis jetzt nur 3 Klagen insgesamt gegen Deutschland. Und von diesen 3 Klagen, also 2 wurden abgebrochen, und bei der 3. Klage, das ist die Klage von Vattenfall, die gerade angesprochen wurde, sie läuft noch und die beruht nicht mal auf so einem Vertrag. Das heißt, solche Verträge haben eine sehr lange Geschichte in Deutschland, und trotzdem hat es der deutsche Staat geschafft, sehr gute Produktschutzstandards, Arbeitsschutzstandards zu erreichen, zu verabschieden, ohne dabei verklagt zu werden. Das heißt, die deutsche Gesetzgebung ist also hat nicht darunter gelitten, dass Deutschland so viele Verträge unterhält. Und auf der anderen Seite muss man bedenken, dass deutsche Unternehmen eigentlich viel häufiger solche, also diese Verträge in Anspruch nehmen bzw. klagen. Also die Amerikaner sind zwar dafür bekannt, dass innerhalb der Rechtsprechung in den USA viel geklagt wird, aber international sind sie, wenn wir das zum Beispiel ins Verhältnis zu einem Bruttoinlandsprodukt oder so setzen, also zu der Größe des Landes, sind sie weniger aktiv als deutsche Unternehmen, sodass wir eigentlich bislang davon profitiert haben, von diesen Verträgen, und aber eigentlich nicht wirklich einen Nachteil zu erleiden hatten.
Also keine so große Gefahr, wie es eingangs bei Ihnen noch so klang, wegen der Intransparenz. Also da ist es einfach nur, dass das hinter verschlossenen Türen stattfindet. Das kritisieren auch Sie.
Das kritisiere ich auch. Trotzdem sehe ich schon ein, dass die Verfahren, also die Investitionsschutzverträge, die in der Vergangenheit abgeschlossen wurden, also die USA haben zum Beispiel mit einigen osteuropäischen Staaten solche Verträge, diese Verträge sind sehr mangelhaft. Also da gibt es ganz viele Kritikpunkte, auf die ist auch Herr Sina vorhin eingegangen, also zum Beispiel, dass die Verfahren sehr intransparent verlaufen, dass es keine Revisionsmöglichkeit gibt und so weiter und so fort. Und deswegen sehe ich gerade bei CETA und bei TTIP die Chance, in dieser Hinsicht diese Verträge grundsätzlich zu verbessern, einen Reformprozess einzuleiten, von dem dann nicht nur wir profitieren, sondern auch alle Länder weltweit. Denn wenn diese Verträge verbessert werden, dann wird es viel seltener zu unberechtigten Klagen kommen. Es wird viel seltener der Fall sein, dass die Bevölkerung sich ausgeschlossen fühlt aufgrund von der Intransparenz. So würden auch andere Staaten profitieren und nicht nur wir als Vertragspartner bei CETA und TTIP.
08000 441777, die Nummer, die Sie anrufen müssen, wenn Sie sich an unserem Themenabend heute beteiligen wollen. Und das hat getan Tim Riesen. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja, das Stichwort Transparenz. Also ich denke, Transparenz fängt auch einfach an einer Stelle an, wo die Journalisten Zugang auf Verhandlungsunterlagen haben. Die journalistische Seite hat einfach gewisse Aufgaben, die sie meiner Meinung nach nur noch unzureichend erfüllen können. Deswegen frage ich Sie jetzt mal als Journalist und auch den Korrespondenten, wie weit haben Sie die Möglichkeiten, überhaupt diese Verträge einzusehen?
Total gute Frage, Herr Riesen, und die geht natürlich an Ralf Sina weiter.
Herr Riesen, ich habe keine Möglichkeit, zum Beispiel irgendetwas einzusehen, was die Amerikaner im Schilde führen, weil die bisher nichts publiziert haben. Was wir als Journalisten tun können, wir können genauso wie Sie auf die Webseite der EU-Kommission gehen, die da ihre Verhandlungsansätze zum großen Teil publiziert, und können das nachlesen. Aber die springenden Punkte, die werden natürlich auch von der EU-Seite nicht vorzeitig bekannt gegeben, weil man immer sagt, wir wollen das Faustpfand in der Tasche halten. Das ist dann in der Tat Abgeordneten des Europäischen Parlaments vorbehalten und auch des Bundestages, die eben in speziellen Leseräumen dort Einsicht nehmen können, sich keine Notizen machen dürfen, niemandem davon erzählen dürfen, was sie gesehen haben. Insofern ist dieses Prinzip der Geheimhaltung schon ein ganz wichtiges. Und die spannenden Fragen und die spannenden Texte bekommen nur sehr wenige zu sehen. Und als letztes wir Journalisten, das muss man ganz deutlich sagen. Wie gesagt, die Amerikaner halten komplett hinterm Berg, machen gar nichts. Und natürlich sagt die EU-Kommission, wir können die nicht zwingen, irgendetwas zu publizieren. Und die EU-Kommission selber rückt auch eben nur sehr scheibchenweise mit dem raus, was sie zu verhandeln gedenkt.
War es das, was Sie erwartet hatten, Herr Riesen, oder hatten Sie geglaubt, dass wir Journalisten da irgendwie hintenrum doch mehr Einblick haben?
Also meine Hoffnung wäre natürlich schon, würde in diese Richtung gehen, dass die Journalisten irgendwo mehr Möglichkeiten haben. Was ich bedauerlich finde an der ganzen Situation, so wie ich das jetzt gerade vernommen habe, dass damit ja auch zum Teil eine Berufssparte lahmgelegt wird. Journalisten, meiner Meinung nach, haben einen ganz klaren Auftrag, und zwar, egal um welches Thema es sich handelt, sei es TTIP oder CETA, sei es andere politische Themen, aufzuklären, die Bevölkerung zu informieren. Und das ist so dann nicht mehr möglich. Und wenn man dann sich verwundert, warum zunehmend die Bevölkerung der Politik das Vertrauen entzieht, ich glaube, das ist dann kein Wunder mehr. Und ganz im Ernst, ich sage mal im Kleinen wie im Großen, wenn ich ein Geheimnis aus einer Sache mache und andere mich fragen und ich daraus das Geheimnis nicht lüfte, wird das Misstrauen mir gegenüber nur größer. Und so ist es halt auch im Großen und Ganzen, was unsere Politik betrifft. Ich denke, es ist zwingend notwendig, einfach das zu veröffentlichen. Und es klang auch schon von anderen Hörern jetzt in ihrer Sendung an, notfalls wäre es durchaus denkbar, gerade bei so solchen Handelsabkommen, wo die Tragweite unheimlich schwer sein wird, möglicherweise, dann einfach einen Bürgerentscheid zum Tragen zu kommen zu lassen, so dass die Bürger einfach entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht. Hm. Die Schweiz macht das in solchen und anderen Dingen sehr erfolgreich, regelmäßig. Und für mich ist es zwingend erforderlich, mehr Transparenz zu schaffen und damit auch wieder einen vernünftigen Journalismus hier in Deutschland überhaupt zu ermöglichen.
Herr Riesen, das ist natürlich Wasser auf unsere Mühlen als Journalisten, aber noch gravierender ist natürlich das, was Ralf Siener nannte, dass selbst die Politiker, selbst unsere Volksvertreter da nur unter sehr restriktiven Bedingungen Einblick nehmen können. Mhm. Annie Grammann für Attac, ist das ein Teil Ihrer Argumentation auch, dass selbst Bundestagsabgeordnete eigentlich gar keine Chance haben, hier wirklich sich mit diesen Vertragsverhandlungen zu beschäftigen?
Das ist eigentlich so eine Art Kindergarten, nicht? Also die können da reingehen, da sind 8 Plätze hier, ich glaube, im Bundestag ist das eingerichtet. Und dann dürfen sie mit keinem Menschen drüber reden. Was hat denn das für einen Sinn, wenn ich das in mich reinfresse, nachts davon träume oder was, aber mit niemandem mich austauschen kann und meine Bedenken nennen kann und es an die Öffentlichkeit bringen kann? Das ist eine Scheintransparenz. Ne? Transparenz bedeutet ja auch, dass man sich mitteilen kann.
Wenn ich aus Brüssel was ergänzen kann, es ist in der Tat genauso, wie Sie beschreiben, also dass diese Bundestagsabgeordneten oder auch hier in Brüssel die Europaabgeordneten eben in diesen speziellen Leseräumen lesen dürfen, aber sich nichts notieren, nicht drüber sprechen. Man kann sagen, Gott sei Dank halten sich nicht alle an die Spielregeln, und je mehr Abgeordnete Zugang zu den Dokumenten haben, desto größer werden natürlich auch die Möglichkeit der sogenannten Leaks, der Weiterleitung von geheimen Dokumenten. Und es sind ja zahlreiche Geheimdokumente an den NDR, an den WDR, an die Süddeutsche Zeitung, an die sogenannte Investigativredaktion weitergespielt worden, sodass dann dieser Investigativrechercheverbund eben von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung dann zahlreiche Dokumente publiziert hat. Nur kann das natürlich eigentlich nicht der Weg sein, dass Abgeordnete diese Weitergabe riskieren, ja mit erheblichem persönlichen Risiko auch, und sagen, okay, je mehr Abgeordnete Zugang haben, desto schwerer wird zu verfolgen, wo sozusagen das Loch ist. Das kann eigentlich nicht der reguläre Weg für Journalisten sein.
Wir wollen unsere nächste Hörerin zu Wort kommen lassen, Marie-Louise Brandenburg aus Kiel. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig verstanden. Schönen guten Abend.
Der ist genau richtig. Ich sage einen guten Abend in die Runde und möchte etwas zu CETA zuerst sagen, weil ich mich sehr freue, dass wir diesen Status geschafft haben, so viel zu erreichen mit den Kanadiern, weil Europa ist in einer Situation, in der es Fliehkräfte auseinanderzieht. Und ich sehe das auch nicht. Ich habe irgendwie eine Vorrednerin, die sagte, Wachstum, Wachstum. Nein, das ist kein Wachstum. Das ist ein Pfeiler, ein Stück Solidität, auch wieder in der Wirtschaft ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und was mit den Amerikanern ist, da wird es sicherlich sehr schwierig sein. Die wollen das vielleicht auch gar nicht. Das ist ja das Interessante. Weder der Trump, mit dem möchte ich das auch nicht, oder Hillary Clinton, ja. Und was ich dann immer interessant finde, Verhandlungen müssen zum Teil erstmal in einem kleinen Kreis. Und die Leute, die unsere Seite, unsere Volksvertreter, die uns vertreten, denen traue ich zu, dass sie unsere Position, wie sich das auch mit den Kanadiern gezeigt hat, gut vertreten. Bei den Amerikanern, da habe ich immer das Gefühl, dass da gerade bei der jüngeren Generation, ich sagte es im Vorgespräch, so ein Stück Anti-Amerikanismus, so ein Stück, also den kann man sowieso nicht trauen. Mhm. Und außerdem habe ich so ein sehr ungutes Gefühl, es wird alles in Frage gestellt. Es ist eine diffuse Angst und es ist ein Stück, wenn man eigentlich alles hat und nicht weiß, wie es sein kann. Wir haben ja gehört, dass einige asiatische oder was war das jetzt, ja, osteuropäische oder asiatische Länder auch mit den USA schon ein Abkommen geschlossen haben unter schlechten Bedingungen. Das werden wir garantiert nicht machen. Ich vertraue da unseren Volksvertretern. Aber wir können glücklich sein, dass wir das. Und dann ist es noch die Frage, ob das bei uns im Bundestag und Bundesrat in den Institutionen der Länder durchkommt. Mhm. Und es ist so ein Stück, wenn man zu viel hat, wir haben immer noch zu viel, dass so ein Stück Dekadenz reinkommt. Das muss ich ja sagen.
Mhm. Frau Brandenburg, ich glaube, die Botschaft ist verstanden. Und ich finde den Aspekt, den Sie genannt haben, dieser allgemeine Skeptizismus, der sich vielleicht auch ein bisschen ablöst von den tatsächlichen Argumenten, der ist ja hochinteressant. Diese Frage stelle ich jetzt doch nochmal der Reihe nach allen unseren drei Experten, inwieweit Sie das auch bei diesem Thema als Phänomen sehen. Ich fange mal an mit Galina Kolev. Für die Wirtschaft ist sowas ja immer besonders gefährlich, weil wenn man sich nicht mehr argumentativ mit der Sache auseinandersetzt, wie wollen Sie sich dann mit Ihren Positionen überhaupt durchsetzen? Wie weit geht aus Ihrer Sicht dieser Aspekt, also dieser irrationale Aspekt der Diskussion?
Ja, das sehen wir ganz klar bei der TTIP-Debatte. Also die wird sehr emotional geführt. Teilweise fließen da Argumente mit ein, die wenig mit TTIP an sich zu tun haben, die sehr weit über das über die Thematik gehen. Frau Brandenburg hat das sehr gut auch dargestellt. Also da spielen auch Argumente wie der latente Anti-Amerikanismus bei vielen Leuten eine Rolle oder auch die Skepsis gegenüber der EU an sich, denn die EU verhandelt für Deutschland und für die anderen EU-Mitgliedstaaten, also im Namen der Mitgliedstaaten und all diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die den europäischen Institutionen nicht vertrauen, wie das zum Beispiel auch Frau Grammann vorhin dargestellt hat, sie sind dann auch gegenüber TTIP skeptisch und das haben wir auch im Rahmen von Analysen bestätigt, dass das der Fall ist, also dass ein Teil von der TTIP-Skepsis eigentlich genau darauf zurückzuführen ist, dass es sich grundsätzlich um eine Globalisierungsskepsis handelt, um eine Skepsis gegenüber der europäischen Institutionen. Und das ist zwar nachvollziehbar, man muss aber auch bedenken, dass die Errungenschaften zum Beispiel der europäischen Institutionen heutzutage einfach zu kurz in der Debatte kommen und vielen, insbesondere jüngeren Leuten, ist es überhaupt nicht mehr so richtig bewusst, was man alles im Rahmen der europäischen Integration, im Rahmen dieses langen Prozesses erreicht hat und wo wir heute stehen. Das wird einfach als eine Gegebenheit wahrgenommen und die Skepsis ist groß. Das Vertrauen in die europäischen Institutionen erreicht so niedrige Werte wie noch nie. Und das ist alles darauf zurückzuführen, dass die Leute einfach nicht mehr wirklich darüber nachdenken, welche Vorteile denn daraus resultieren.
Anni Grammann, ist das ein Kritikpunkt, den Sie sich auch anziehen würden für Attac? Also, dass da auch eine gehörige Portion Irrationalismus neben den wirklich ja echten harten Argumenten, die Sie haben, mit eine Rolle spielt?
Nein, also jedenfalls diejenigen von uns, die also ganz stark drin sind in der Kampagne, bei denen bestimmt nicht. Wenn über 300.000 Menschen auf die Straße gehen, dann können natürlich irrationale Ängste eben auch dahinter stecken. Und vielleicht ist auch ein Teil Skeptik gegenüber der EU, wenn man sich wirklich fragt, wie demokratisch ist denn eigentlich die EU, die einzelnen Gremien, die es dort gibt? Was ist das für ein Parlament, das noch nicht mal Gesetzesinitiativen starten kann? Wem ist eigentlich die Kommission verantwortlich? Also für mich sind da so eine ganze Reihe Baufehler in diesem Institution der EU und so in den Kreisen, in denen ich dann bin. Von daher ist dann eben Skepsis gegen die EU. Wir sagen, wir wollen eine EU haben, aber wie sie momentan gemacht wird, die Regeln, die sind nicht gut für alle, die in der EU leben und die dann auch mit der EU zu tun haben.
Da sind wir wieder beim Euroskeptizismus, den wir eingangs der Sendung schon mal hatten, Ralf Siener in Brüssel. Inwieweit ist sozusagen gerade die Tatsache, dass das jetzt Verträge mit den USA und Kanada sind, so eine Art Katalysator? Inwieweit verstärkt das noch diesen vielleicht manchmal irrationalen Effekt?
Der ist sicherlich verstärkend. Also, dass da bei einigen zumindest eine gehörige Portion Anti-Amerikanismus mit einer Rolle spielt, Das ist für mich völlig außer Frage. Die EU hat das lange Zeit unterschätzt. Sie hat nicht begriffen, welche Bedeutung zum Beispiel der NSA-Skandal auf das Verhältnis gerade zwischen den deutschsprachigen EU-Ländern und Washington hat. Und dass von daher ein beträchtlicher Widerstand zu erwarten war gegen TTIP und gegen CETA. Man muss eines ganz klar sagen, es gibt in der Europäischen Union im Grunde genommen mittlerweile viele Jugendliche, die gar keine Chance mehr haben. Eine verlorene Generation, ob das in Portugal ist, ob das in Spanien ist, ob das in Italien ist, ob das in Griechenland ist. Selbst in den nordeuropäischen Ländern wie Schweden, die Jugendarbeitslosigkeit ist horrende. Und man muss auch ganz klar sagen, dass alle Mittel, alle Antibiotika, diese Krankheit zu bekämpfen, ausgereizt sind. Die Zinsen sind bei Null und teilweise unter Null. Sie können nicht mehr abgesenkt werden. Die Schulden der Staaten sind intergalaktisch. Italien kann sich nicht noch mehr verschulden, um öffentliche Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu finanzieren. Dasselbe gilt für Portugal, für Spanien, für Griechenland, für viele andere. Es gibt letztlich nur noch ein Mittel, um zu versuchen, wenigstens einige Jugendliche in Europa mehr in Arbeit zu bringen. Und dieses Mittel heißt Handel. Das ist zumindest die Hoffnung der EU-Kommission. Und zwar gerade für mittelständische Betriebe. Transnationale Konzerne brauchen all diese Abkommen im Kern relativ wenig. Die handeln heute schon global. Aber die Hoffnung der EU hier in Brüssel ist, dass durch CETA zum Beispiel und auch später durch ein energisch ausgehandeltes TTIP, mehr mittelständische Unternehmen die Chance haben, Produkte dort loszuwerden. Mehr mittelständische Unternehmen die Chance haben, sich auf dem kanadischen Beschaffungsmarkt zu bewerben, damit mehr europäische Jugendliche eine Chance haben, Arbeit zu finden. Es gibt im Medikamentenschrank der EU keine anderen Mittel mehr, um die Wirtschaft anzukurbeln. Sie sind alle ausgereizt. EZB, Draghi tut seit Jahren alles, was er kann. Die Erfolge sind sehr überschaubar, um es zurückhaltend zu formulieren.
Robert Schmiedel aus Göttingen, schönen guten Abend an Sie.
Schönen guten Abend an die
Runde.
Wie
stehen Sie zu den Abkommen?
Ja, ich habe die Sendung verfolgt seit 20.30 Uhr und habe folgende Anmerkungen zu machen. Erstens, Globalisierung gibt es nicht seit heute, sondern es gibt es spätestens seit dem Berliner Abkommen, als der Kongo aufgeteilt wurde von den europäischen Kolonialmächten. Das haben wir damals Imperialismus, dann wurde es Kolonisierung, dann wurde es
Anti. Herr Schmiedel, wir haben ein bisschen Probleme mit unserer Telefonleitung zu Ihnen. Sie sind nur sehr abgehackt zu hören. Vielleicht versuchen wir es mal mit einer ganz knappen Äußerung, die hoffentlich dann technisch sauber rüberkommt. Tut mir leid, wenn ich Sie da so ein bisschen unterbreche.
Kein Problem. Erstens, Globalisierung gibt es nicht seit heute, sondern seit mindestens 1990, als der Ost-West-Konflikt zusammenbrach.
Also es funktioniert leider nicht. Tut mir leid, Herr Schmiedel. Vielleicht versuchen wir nochmal, Sie wieder anzurufen. Und ich nehme mal unseren nächsten Hörer rein in unsere Sendung. Martin Freund aus Bremen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Bin ich dran?
Sie sind jetzt dran, ja.
Ja, gern. Ja, ich frage mich, weil der Handel mit den Kanada und den USA, der funktioniert doch. Wozu dann solche Abkommen mit derartigen Risiken für die Demokratie, wo doch die Wachstumsprognosen nur minimal sind und zweitens doch auch historische Beispiele wie das inneramerikanische Abkommen NAFTA, sogar große Arbeitsplatzverluste und Lohnminderungen zur Folge hatten. Also der Handel funktioniert doch, man tut so, als ob der einbrechen würde, wenn man jetzt nicht diese Abkommen abschließt. Also warum belässt man es nicht so? Mhm. Bei den Risiken, die doch anstehen oder befürchtet.
Die man historisch
werden.
Sehen kann, ja. Wir haben gerade das flammende Plädoyer meines Kollegen Ralf Siener gehört für diese Abkommen. Galina Kolev, diese Skepsis, die bei Martin Freund herauszuhören ist, kann ich durchaus nachvollziehen. Wir handeln doch eigentlich mit Nordamerika. Warum braucht man diese Abkommen noch?
Ja, wir handeln mit Nordamerika und gerade im letzten Jahr hat sich der Handel sehr dynamisch entwickelt. Also die deutschen Exporte in die USA konnten um fast ein Fünftel zulegen letztes Jahr. Doch ganz schnell hat sich auch dieses Jahr gezeigt, dass das kein Selbstläufer ist. Also der Handel mit den USA jetzt ist dieses Jahr rückläufig, also so selbstverständlich ist das nicht. Und auf der anderen Seite ist das schon unser wichtigstes Exportzielland, also die neue Nummer eins, nachdem Frankreich da abgelöst wurde letztes Jahr. Klar ist das vorrangige Ziel von solchen Freihandelsabkommen, von solchen Abkommen grundsätzlich, die Handelsbeziehungen zu intensivieren und auch dadurch für mehr Wirtschaftswachstum, mehr Arbeitsplätze zu sorgen. Es ist aber aus meiner Perspektive, wie ich dann das am Anfang der Sendung auch dargestellt habe, das wichtigste Ziel im Prinzip bei den Verhandlungen über TTIP und CETA, dass wir an den Regeln des internationalen Handels, des Globalisierungsprozesses, der Investitionsschutzverträge für die Zukunft dann mitwirken können. Und das können wir nur mit einem starken Partner machen, mit einem Partner, mit dem wir gemeinsame Werte teilen. Und dafür sind Kanada und die USA ausgezeichnet im Prinzip.
Kann man solche nachteiligen Effekte, wie sie Herr Freund genannt hat, also zum Beispiel beim innernordamerikanischen Freihandelsabkommen, dass er tatsächlich sehr ungleichgewichtig war zwischen den USA und den Nachbarländern. Kann man sowas vermeiden bei der Vertragsgestaltung, die wir jetzt aktuell betreiben?
Also die Effekte von NAFTA, also von diesem Freihandelsabkommen zwischen Kanada, Mexiko und den USA, sind sehr umstritten. Also es gibt keine eindeutige oder allgemein akzeptierte Studie, die belegt, ob die Effekte positiv oder negativ sind. Also klar gibt es auch also Studien, die beides eigentlich zeigen. Also unterschiedliche Studien zeigen unterschiedliche Ergebnisse. Und wichtig ist an dieser Stelle einfach zu sagen, dass es sehr schwierig ist, den Effekt überhaupt von einem Freihandelsabkommen grundsätzlich zu isolieren. Denn die Arbeitsplätze, die abgebaut wurden irgendwo in den USA, sie sind zu einem bestimmten Zeitpunkt abgebaut worden und dieser Zeitpunkt fällt mit dem Zeitpunkt kurz nach Inkrafttreten von NAFTA zusammen. Das heißt aber nicht, dass das eine das andere verursacht hat grundsätzlich. Und der gesamtwirtschaftliche Effekt, das haben sehr viele Studien in der Literatur bestätigt, ist grundsätzlich positiv. Also es gibt Studien, die zeigen, dass die Handelsbeziehungen bzw. das Handelsvolumen sich nach einer gewissen Zeit sogar verdoppeln kann infolge von Freihandelsabkommen.
Okay, der Optimismus ist da ungebrochen. Wolfgang Reese aus Edel in Schleswig-Holstein hat uns angerufen. Schönen guten Abend auch an Sie.
Ja, schönen guten Abend. Wiedel war das mit W.
Hat hier unsere Redaktion einen Buchstaben vergessen. Okay, vielen Dank.
Ich habe neulich, ungefähr 3 Wochen her, in Dreisat, ich gucke gerne öffentliche und höre auch gerne öffentliche Ihre Sendung, auch immer regelmäßig, wenn ich kann. Bin Taxifahrer, höre das in der Spätschicht auch oft interessiert zu. Meine Frage ist, da gab es einen Bericht, dass in Wien ist der größte Teil der Wohnungen, die da zur Verfügung stehen, vergenossenschaftet. Und aus diesem Bericht ging hervor, dass wenn CETA und TTIP in Kraft treten, dieses Modell irgendwie ad acta gelegt werden müsste. Und derjenige, der die Sendung moderierte, sagte am Schluss der Sendung, die Immobilienhaie stehen schon in den Startlöchern und scharen mit den Hufen. Ich denke mal, das ist auch das, warum Österreich diese Handelsabkommen, so wie sie jetzt auf dem Tisch liegen, ablehnen wird. Mhm. Das kam ja auch heute in den Nachrichten. Also die SPÖ ist ganz eindeutig für Ablehnung.
Die meisten Mitglieder der SPÖ, über 90%, haben dagegen gestimmt. Ralf Siener in Brüssel, das ist natürlich Spekulation mit Immobilien, ein Punkt, der weit über dieses Thema hinausgeht, weil es eigentlich international stattfindet, auch mit Käufern aus ganz anderen Ländern, die von diesen Vertragsverfahren gar nicht erfasst werden. Aber ist das mit geregelt? Werden dort auch Immobiliengeschäfte mit einbezogen?
Die werden mit einbezogen und das ist ein Streitpunkt, also wie man sozusagen die öffentliche Daseinsvorsorge schützen kann davor, dass plötzlich private Unternehmer dort eindringen. Das spielt sich nicht nur auf dem Wohnungssektor ab, sondern auch zum Beispiel im Rettungswesen. Es gibt in anderen europäischen Ländern das Phänomen, zum Beispiel in Dänemark, dass der Rettungsdienst privatwirtschaftlich organisiert ist. Viele europäische Länder wie die Bundesrepublik lehnen das ab, sagen wir möchten an unserem Konzept, dass das Deutsche Rote Kreuz, der Samariter dort tätig sind, als ehrenamtliche Organisationen festhalten. Und das ist in der Tat einer der Klärungspunkte, die es bei CETA noch auszuarbeiten gibt, dass diese öffentliche Daseinsvorsorge, ob sie nun auf dem Wohnungssektor sich abspielt oder im Rettungsbereich, dass die sich nicht dramatisch ändert. Also dass zum Beispiel private kanadische Konzerne jetzt genossenschaftliche Wohnungen in Wien aufkaufen oder private kanadische Rettungsunternehmen jetzt plötzlich das Deutsche Rote Kreuz als Rettungsdienst verdrängen.
Wir haben inzwischen eine Reihe von E-Mails bekommen, jetzt gegen Ende der Sendung, die vor allen Dingen sich sehr skeptisch mit der Rolle der Abgeordneten und Politiker auseinandersetzt. Ich lese mal repräsentativ zwei davon vor, von Müsel Schindler. Abgesehen von allen anderen Kritikpunkten, ich traue unseren verhandelnden Volksvertretern keine Objektivität mehr zu. Nach Jahrzehnten von Korruptionsfällen zugunsten der Wirtschaft fällt es mir schwer, an ihre Neutralität respektive Resistenz gegen Lobbyismus zu glauben. Und Thomas Iltgen aus Hambüren schreibt, eine sachliche Diskussion ist auf Bürgerebene unmöglich, da die Sache an sich ja viel zu kompliziert und umfangreich ist. Man muss deshalb den Nicht-Regierungsorganisationen vertrauen, dass ihre Lobby das Volk und die Gesellschaft ist und nicht die gut zahlende Wirtschaft. Die Wirtschaft hat ausnahmslos bewiesen, dass sie nicht am Wohl der Gesellschaft interessiert ist, sondern nur am Profit. Andere E-Mails lauten sehr ähnlich. Ich wüsste ganz gerne von Galina Kolev, ob sie solche grundsätzliche Skepsis eigentlich noch nachvollziehen kann. Ist da eine langfristige Entwicklung, die sich jetzt an diesem einen Punkt CETA, TTIP ja sozusagen kristallisiert, die sich aber schon länger abgezeichnet hat?
Ja, ich kann grundsätzlich die Skepsis sehr gut nachvollziehen. Also die öffentliche Debatte wird, wie gesagt, sehr emotional geführt und da sind ganz viele Argumente mit im Spiel, die teilweise zwar stichhaltig sind, wie zum Beispiel die Gefahren, die grundsätzlich eine nicht reformierte Investitionsschutzklausel mit sich bergen könnte, oder auch die Intransparenz. Das sind Punkte, die sehr, sehr stichhaltig sind und auch wichtig sind. Auf der anderen Seite gibt es aber ganz viele Kritikpunkte, die schon allein durch zum Beispiel durch den CETA-Text, der ja öffentlich verfügbar ist, also der kann im Internet dann von jedem eingesehen werden, die da widerlegt werden können. Und auch von Seiten der Verhandlungsführer wurde da viel widersprochen. Und trotzdem werden die Argumente weitergeführt und da werden die Ängste noch weiter geschürt. Und das finde ich einfach schade, weil die Vorteile dann zu kurz kommen und es werden dann immer wieder einfach nur die möglichen Nachteile, die aber schon sogar teilweise oder großteils als nicht zu erwartende erklärt wurden, erläutert.
Christian Schrieser aus Oersdorf, Sie müssen sich ganz, ganz kurz fassen, weil unsere Sendung kurz vor dem Ende steht. Aber schönen guten Abend auch an Sie.
Guten Abend, vielen Dank, dass Sie mir noch Gelegenheit geben. Auch guten Abend in die Runde natürlich. Ich möchte folgende Gedanken dazu beitragen. Für eine solche Diskussion, glaube ich, ist es immer hilfreich, Ross und Reiter zu nennen. Das heißt, in diesem Zusammenhang, wer ist hier eigentlich Ross, die Wirtschaft oder die Gesellschaft?
und wer ist Reiter, die Gesellschaft oder die Wirtschaft? Handelsaktivität ergibt sich zwingend aus Wirtschaften. Insofern kann man, glaube ich, Gegner dieser Handelsabkommen nicht pauschal, wie ich das häufig erlebe, als Gegner von Handelsabkommen desavouieren.
Christian Schießer, Sie hatten das Stichwort, ein nachdenkliches Schlusswort unserer Sendung. Vielen Dank an Sie. Segen oder Fluch, der Streit um die Handelsabkommen CETA und TTIP. Das war das Thema unseres Themenabends heute Abend. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Gleich nach den Nachrichten begrüßt sie Sarah Seidel bei Play Jazz. Und in der Redezeit morgen geht es um Kinderarmut. Kinderarmut in Deutschland, warum nimmt sie weiter zu? Sie können morgen auch wieder um 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserer Sendung heute und verabschiede mich. Tschüss und einen schönen Abend noch, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.